Ihr lieben freien Evangelischen, als landeskirchlich Befangener darf ich an diesem Sonntag zu Ihnen predigen, in der Hoffnung, dass das Wort Gottes mich und Sie etwas freier macht, noch etwas freier. Wir haben so schöne Lieder gesungen, alte und neue. In der Vorbereitung der Predigt habe ich aber an etwas ganz anderes gedacht. Spiel mir das Lied vom Tod. So hieß ja ein Western, der vor Jahren ein Kultfilm war. Einer der erfolgreichsten seines Genres. Und kurz gesagt, für diejenigen, die ihn nicht kennen, es handelt sich um eine Gier. Es wird Gier dargestellt, die über Leichen geht, und um Rache, die ebenfalls nur in Töten ihre Befriedigung findet. Der Western Spiel mir das Lied vom Tod. Ja, mancher werden auch noch diese Melodie im Kopf haben, dieses Mundharmonikaspiel. Und für mich kam da mit diesem Titel die Frage: Spielt der Tod die erfolgreichste Melodie hier in dieser Welt? Spielt der Tod die erfolgreichste Melodie auf dieser Erde? Ist sie der Ohrwurm, der sich bei jedem von uns durchsetzt, den wir alle irgendwann mal melancholisch mitsummen oder widerwillig mitbrummen, weil sie uns eben immer und immer wieder vorgedudelt wird? Oder gibt es eine andere Melodie, ein Lebenslied, das das Todeslied eines Tages endgültig zum Verstummen bringen wird, dass es vergessen sein lässt? Weil ein leuchtendes Ostern den alten Western vollkommen in den Schatten stellt. Der Apostel Paulus, von dem wir gleich einen Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief lesen, er war tief durchdrungen, dass es sich genauso verhält, dass es genauso ist. Und die Allianz-Gebetswoche, die heute beginnt, oh, vielen Dank, ein zweites Glas sogar schon. Ich stelle es auf die andere Seite. Die Allianz-Gebetswoche, sie steht in diesem Jahr unter dem Titel, unter dem Motto „Verwandelt durch Jesus Christus“, und sie gibt uns heute auf über 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 57, nachzudenken und uns in das Lebenslied einzuüben, in die Bewegung, die dazu gehört, in den Tanz, der dazu stimmig ist. Der Apostel Paulus schreibt: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Vom Entschlafen hören wir hier als allererstes. Paulus umschreibt in schonender Form, dass einer nach dem anderen von uns gehen muss, auch das ist schon wieder eine schonende Umschreibung, stirbt. Das ist richtig. Wir wissen allerdings, dass dieses Ableben von uns Menschen nicht immer friedlich schlafend geschieht, sondern auf ganz verschiedene, manchmal auch sehr plötzliche Art und Weise. In meiner ersten Gemeinde in Mühlbach bei Eppingen, von der ich vorhin erzählt habe, da hatte ich ein Erlebnis, das hat mich nochmal neu über den Tod und über diesen Prozess zum Nachdenken gebracht, diesen Prozess, in dem wir alle stehen. Da war eine große Kastanie, ein riesiger Kastanienbaum, der stand vor dem Gemeindezentrum und der war langsam so groß geworden, dass die Wurzeln, die mächtigen Wurzeln schon anfingen, die Sandsteinsäulen, die den Eingangsbereich zierten, hochzuheben. Also musste die Entscheidung gefällt werden, der Baum muss weg. Und nicht nur der Baum, auch der Wurzelstock wurde dann mit Traktoren herausgezogen. Es entstand ein großes Loch und das fanden unsere beiden Jungs natürlich toll und die haben da drin dann angefangen zu buddeln und zu arbeiten. Und dann haben sie uns eines Tages so seltsame Fundstücke gezeigt und das waren Knochen. Knochen, die sehr menschlich aussahen. Knochen, die aber auch sehr alt waren. Knochen sogar in ganz tiefen Schichten. Wie das erklären, ein Verbrechen oder was ist da passiert? Nein, so war es nicht. Es war mehr Archäologie, was unsere beiden Jungs da betrieben haben. Es lag schon lange zurück und in den Karten, die noch in dem Archiv dieses Pfarramts vorhanden waren, aus dem 17. Jahrhundert, konnte ich dann auch sehen, wie es zu diesem Knochenfund kam. Nämlich überall, wo jetzt ein fest gepflasterter Weg war oder große Bäume wuchsen, Büsche sprießten, da war mal der alte Friedhof. Da haben meine Vorgänger, die vielen, ich glaube, es waren an die 50 in diesem Dorf, die Gemeindeglieder vor uns, die mit, wie wir in den alten Bänken gesessen haben, wie wir von den alten Liedern, so eins, wie wir vorhin gesungen haben, auch das gesungen haben, die Psalmen gebetet haben, die Predigten gehört haben. Sie sind dort alle begraben worden und diese Vorgänger, auch sie, sind längst in irgendeinem Grab. Mir wurde an dieser vielleicht etwas makaber anmutenden Erfahrung von unseren beiden Jungs, von uns, neu bewusst, wie viele Generationen uns Lebenden an diesem Ort schon vorausgegangen waren. Viele von ihnen haben eben ganz Ähnliches gemacht, was wir tun. Und in ihrer Zeit haben sie als Christen gelebt. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen von einem Sockel heruntergeholt, auf dem ich damals stand, nämlich dieses Gefühl, mit mir beginnt eigentlich die Kirchengeschichte hier an diesem Ort. Nein, so ist es natürlich nicht gewesen. Aber mir kam auch ein ernüchternder Gedanke, was für eine Macht hat der Tod? Doch, niemand verschont er. Jeden nimmt er offenbar mit. Keiner kann bleiben. Alle müssen gehen. Unser Leben hat damit begonnen, dass eine Samenzelle und eine Eizelle sich verschmolzen haben. Diese Zelle begann sich immer mehr zu teilen, hat sich vermehrt, Organe sind entstanden, irgendwann fing ein kleines Herz an zu schlagen. Immer weiter Zellteilung, aber die Anzahl der Teilungen, die war nie unendlich, sie war schon immer begrenzt. Wir alle sind vom Anfang an auf dem Weg zum Tod. Als ich hierher gefahren bin mit meiner Frau, da haben wir so einige Jogger gesehen am Neckarufer und mir kam so plötzlich der Gedanke, na, Fitness ist natürlich toll und alle sagen, ja, das ist richtig, aber ist es nicht auch ein bisschen ein Weglaufen vom Tod, sich fit halten? Versuchen wir nicht alle dieses Wissen, das irgendwie da ist, aber dass wir uns doch vom Leibe halten wollen, dem irgendwie zu entkommen? Oder wenn ich an das Spielen denke, ja, ich spiele auch gerne, aber Jugendliche, da beobachte ich das manchmal auch in unserer Familie, wie man ja auch Stunden, Tage lang damit verbringen kann, in so einen Flow hineinzukommen, der einem mal vergessen lässt, dass es alles ja begrenzt ist, dass es auf ein Ziel zugeht. Flow, dieses Gefühl, so wird es ja von Psychologen umschrieben, das einem so wie im Fluss zu sein lässt und eben so ein bisschen außerhalb stehen lässt. Das Spiel erzeugt das am besten. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die mitten im Leben stehen, die Ziele sich setzen, die Pläne schmieden, die Visionen haben. Trotzdem, eines Tages wird das alles kassiert vom Tod. Vor 3 Tagen wetterte eine offizielle Website von Kuba gegen nekrophile Konterrevolutionäre, also Menschen, die die Errungenschaften des Sozialismus durch eine krankhafte Liebe zum Tod rückgängig machen wollen. Was war geschehen? In dem Nachrichtendienst Twitter hatte sich in rasender Schnelle verbreitet, Fidel Castro ist tot. Und eine Zeit lang stand diese Nachricht an dem Punkt 4, am Platz 4 der meistverbreiteten Themen in der Twitter-Welt, obwohl Fidel Castro noch am Leben ist. An der offiziellen Reaktion kann man ablesen, meine ich, wie sehr manche Ideen an Menschen hängen, an Menschen, die sie verkörpern, und wie gefährlich für diese Ideen und Ideologien der Tod werden kann. Vielleicht ist auch so zumindest teilweise die öffentliche Bestürzung, die fassungslose Trauer in Nordkorea zu verstehen, die wir im Fernsehen miterleben konnten über den Tod von Kim Jong-il. Der Tod kassiert alles. Das ist das alte Lied des Sensenmannes. Wartet nur, ich hole euch alle. Paulus schreibt seinen Korinthern, er schreibt seinen Korinthern mit einer Gewissheit, die nur einer haben kann, der mit dem Leben selbst in Berührung gekommen ist, der den Auferstandenen selbst begegnet ist. Er schreibt, nein, glaubt dieser Propaganda nicht. Lasst euch nicht darin einwickeln wie Kunden in den Klangteppich eines Kaufhauses. Es wird einen Moment geben in der Geschichte, wo ein unüberhörbares Signal, ein Weckruf ohne Gleichen erschallen wird. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Eine gewaltige Verwandlung wird geschehen mit denen, die glauben. Da wird sich zeigen, dass der Tod eben nicht alle kassieren konnte. Den einen, Jesus Christus, nicht. Wohl ist er gestorben. Wohl hat er diese bittere Stunde erfahren müssen, dass das Leben aus ihm gewichen ist. Und doch hat ihn Gott nicht im Tod gelassen. Er hat ihn herausgerissen aus dem Grab und mit seinem ewigen, wunderbaren, ewigen Leben erfüllt. Dieser Jesus Christus wird jeden und jede in seine Verwandlung mit hineinziehen, die sich und der sich an ihn hängt. Der Tod wird verschlungen werden in den Sieg. So drastisch formuliert ist der Paulus. Es ist wie ein Songtext, der heute auch in irgendeinem Rap stehen könnte. Was steckt hinter diesem Bild? Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Vielleicht hilft uns folgendes Reiseerlebnis, von dem ich gelesen habe. Ein Indienreisender soll vor einigen Jahren an einem Ort seiner Reise eine Plastik des Gottes Shiva entdeckt haben. Sie hat ihn verwundert, weil sie irgendwie anders war als das, was er kannte. Shiva hat dieser Darstellung Backen wie ein Hamster und ein Kropf wie ein Huhn, das gut gefrühstückt hat. Dieser Reisende fragt die Einheimischen, warum stellt ihr Shiva so seltsam dar? Und die Leute antworten ihm, am Anfang der Welt, da war alles noch flüssig. Die Götter rührten die Weltenbrühe, so wie Köche einen Brei. Immer weiter haben sie die Masse umgerührt. Und Shiva hat das beobachtet und sieht mit einem Male, dass in diesem Brei, in dieser Masse Gift entsteht, Weltengift. Gift, das alle Teile, noch die kleinsten dieser Suppe durchdringt, zerfrisst und einmal zersetzen wird. Und da packt Shiva das Mitleid, er wirft sich auf den Boden, robbt sich an diesen Teich heran und saugt nun das Gift auf in seine Backen, in seinen Kropf. Er deponiert das Gift sozusagen. Aber wir wissen, wie das mit Mülldeponien, mit Giftdeponien ist. Das ist so eine Sache. Ein Salzbergwerk kann zwar atomares Material deponieren über längere Zeit. Es darf nur kein Wasser eindringen und möglichst kein Erdbeben in dieser Gegend geschehen. Und das in Deutschland möglichst 1 Million Jahre nicht. Zurück zu Shiva. Er wusste als Lösung für das Weltengift auch nichts anderes als die Deponie. Doch bei all seinem Mitleid war er auch vorsichtig. Er durfte die Toxine nicht herunterschlucken. Das wäre auch ihm gefährlich geworden. Und da sagt der Indienreisende, war für ihn die Gelegenheit gegeben, ganz kurz und schlagend zu erklären, was Karfreitag und Ostern bedeutet. Jesus Christus hat das Weltengift nicht nur auf eine Deponie geschafft oder eine Deponie dafür hergestellt, sondern er hat es heruntergeschluckt. Er hat es in sich aufgenommen. Das hat seinen Tod bedeutet. Aber nun war das Weltengift auch neutralisiert. Nun war ihm alle Energie genommen, alle tödliche Kraft. Und er selber ist von Gott aus dem Tod auferweckt worden. Und darum, weil das passiert ist, spottet Paulus nun über den Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Du Viper, Tod, beiß doch zu. Oder sollte dir jemand den Zahn gezogen haben? Du Hornisse, stich doch. Oder hast du deinen Stachel verloren? Du Henker, zieh doch die Schlinge um den Hals oder fehlt dir auf einmal die Kraft dazu? Paulus ist überzeugt, dass der Stachel gezogen ist, dass er nicht mehr da ist, weil Jesus Christus durch den Tod hindurchgegangen ist. Es ist darum auch keine Überheblichkeit für uns, wenn wir anfangen, über den Tod zu spotten. Ich weiß nicht, ob Sie es mal gemacht haben. Ich habe eigentlich beim Betrachten dieses Textes gesagt, ich bin da nicht so ein Spötter, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig und sage, na, Respekt doch auch vor dieser Macht. Aber im Grunde ist ja jedes Singen im Gottesdienst, jedes Loblied so ein Spott auf den Tod. Und Jesus ist kommen, gerade dieses Lied singt ja diese Befreiung vom Tod ganz wunderbar. Jeder Gottesdienstbesuch, immer wenn wir Gott loben, ist ein Abgesang und Spott auf den Tod. Das ist sonntags. Das ist der Gottesdienst. Was ist mit unserem Alltag? Bald fangen Sie etwas an, was genau das behandeln soll, unser Christsein, die mit dem Montag beginnen oder vielleicht gleich nach dem Sonntagsgottesdienst. Sieht man an unserem Verhalten, an der Art, wie wir uns geben, dass uns Ostern beflügelt? Zeigt sich irgendwo, dass wir Kinder der Auferstehung sind? Ja, die endgültige Verwandlung, die geschieht erst in dem Moment, wenn die Posaune schallen wird, am Ende der Zeit. Da werden wir erst durch und durch auferstehungsförmig. Und doch, die Verwandlung soll und wird sich schon jetzt in unser Leben auswirken. Wie unterschiedlich Menschen sich bewegen, ob sie fröhlich sind oder traurig, das habe ich in meiner ersten Klasse, die ich jetzt zum ersten Mal auch unterrichte in diesem Schuljahr, gemerkt. Wir haben dieses Thema behandelt, sich freuen und traurig sein, und haben so Plaketten gebastelt, wo fröhlich und traurig auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das andere, das Gegenteil steht. Und dann habe ich sie mal aufgefordert, sich so zu bewegen, wie das ist, wenn sie traurig sind oder wenn sie fröhlich sind. Und die haben dann ganz natürlich die tolle Choreografie dafür gemacht, wie anders es ist, wenn man seine Schultern hängen lässt oder wenn man eben springt und sich schnell bewegt und die Hände oben hat. Freude oder Trauer. Wie bewegst du dich in das neue Jahr? Was bestimmt dich? Sicher, solange wir hier auf der Erde unterwegs sind, werden uns diese Gewichte nicht ganz abfallen. Sie werden uns immer anhängen und daran hindern, auch abzuheben. Wir sind noch nicht im Himmel. Und trotzdem ist doch die Frage, ob uns das Leben wirklich bestimmt. Und diese Hoffnung und dieses Wissen, dass die Auferstehung kommt und dass uns ein Leib geschenkt sein wird, der nicht nur geistig, nicht nur seelisch, nicht nur körperlos sein wird, sondern etwas Greifbares. Das ist ja das Besondere der Auferstehungshoffnung. Gott ist ein Materialist, hat mal Heinrich Böll gesagt. Und das gemeint eigentlich, Gott, geht es immer um Leiblichkeit. Uns wird etwas geschenkt, wo wir uns wiedererkennen können, wo wir etwas von dem Alten wird sich erhalten und doch wird es etwas Neues sein. So wie der Auferstehungsleib von Jesus, der von den Jüngern wiedererkannt wurde und doch zuerst nicht erkannt wurde. Bestimmt uns das? Oder gibt es ganze Bereiche, die in unserem Leben doch abgestorben und tot sind? Im zweiten Kapitel des Hebräerbriefs steht ein eigentümliches Wort, nämlich, dass Jesus Fleisch und Blut angenommen hat, damit wir aus der Knechtschaft befreit werden, die die Furcht vor dem Tod bewirkt. Die Furcht vor dem Tod ist schon tödlich und bestimmt uns Menschen in so vieler Hinsicht. Manches reicht zurück bis in unsere Kindheit. Vielleicht durch die Furcht vor dem Tod unserer Eltern, in der Art und Weise, wie sie mit uns umgegangen sind, dass sich da etwas auf uns gelegt hat von diesem Schatten. Vielleicht aber auch durch große Enttäuschungen in der unmittelbaren Vergangenheit. Etwas, was uns lähmt, was uns hindert, was uns mit leicht, vielleicht nur unmerklich, leicht hängenden Schultern durch dieses Leben gehen lässt. Etwas, was uns auf jeden Fall unfrei macht. Und ich muss Ihnen sagen, ich bin auch erinnert worden an diese Unfreiheit durch das Schauen jetzt dessen, was uns in Berlin da vorgespielt wird, wo glänzende Politiker, im letzten Jahr war es noch ein anderer, doch bemüht sind, einen Tod zu vermeiden und deswegen die Wahrheit dessen, was vielleicht gar nicht so dramatisch ist, zumindest jetzt in dem letzten Fall vom Bundespräsidenten, nur scheibchenweise und nur das Nötigste zu offenbaren. Ist es nicht vielleicht doch eine tief sitzende Angst vor dem eigenen Tod, vor dem sozialen Tod, vor dem Tod der Ehre? Wir müssen aufpassen, wenn wir darüber reden, denn es ist das Allerleichteste, in dieser Hinsicht zu prügeln und draufzuschlagen. Man hat dann immer recht, so ein Repräsentant, einer, der da oben steht, der muss ja nun wirklich, auch wenn wir es nicht können, die Würde bewahren. Und trotzdem, ich habe gedacht, es ist etwas Exemplarisches für uns selber, selbst wenn wir in unserem Beruf nicht in der Öffentlichkeit stehen. Es gibt Bereiche, die tot sind und auch Furcht vor dem Tod, die uns lähmt, die uns unfrei sein lässt, die uns auch zu Mitteln greifen lässt, die falsch sind, die nicht echt sind, die unwahr sind. Ich habe aber auch noch was anderes gedacht, nämlich an einen Vortrag, den ich im Oktober gehört habe bei einem Männertag in Heidelberg in der Luthergemeinde. Da hat ein ehemaliger Pastor einer freien Gemeinde referiert über Schwachsein von Männern, schon sozusagen unter Vorwegnahme der Jahreslosung, von der Ohnmacht, die uns Männern so schwer fällt, vielleicht besonders schwer fällt, zuzugeben. Er hat davon berichtet, eine ganz schwere Lebenskrise, die er mitgemacht hat, die auch mit seinem Gemeindedienst zusammenhing, wo er nach und nach immer tiefer gesunken ist und wo er an einem tiefsten Punkt gemerkt hat, jetzt kann ich wirklich nicht tiefer fallen, jetzt bin ich ganz unten, jetzt bin ich, und er hat das unter Tränen dann auch zugegeben, allein auf den angewiesen, dessen Hand noch unter allem anderen liegt, wo ich nicht tiefer fallen kann. Und wenn Jesus auferstanden ist, wenn er wirklich lebendig ist, dann hat er auch diese meine Ohnmacht getragen. Dann brauche ich davor auch keine Angst zu haben. Dann kann ich auch zu ihr stehen. Dann ist sie nämlich überwunden. Und dann wird er mich auch von diesem tiefsten Punkt, von diesem Nullpunkt wieder nach oben ziehen und auf meine Beine stellen. Und das war wirklich der Wendepunkt für ihn. Da hat sich was Neues entwickelt. Und so wie er dann referiert hat, das war ein paar Jahre her, dieses Erlebnis, war er wirklich ein freier Mensch geworden. Manches hat nicht geklappt beim Vortrag. Der Beamer hat nicht funktioniert. Es hat ihn nicht aus der Fassung gebracht, was ja eigentlich der Horror für jeden Referenten ist. Er ruhte in sich und man hat gespürt, wenn jemand durch diesen tiefsten Punkt hindurchgeht, wenn er sich diesem Tod stellt und sich durch Jesus Christus in das Auferstehungsleben neu hineinziehen lässt, dann wird man frei. Frage an uns, wie lebendig gehen wir in das neue Jahr? Wo lähmt uns etwas? Wo macht uns etwas Angst? Wo sind wir unfrei? Wo werden wir dadurch ausgeliefert der zerstörerischen Macht des Teufels? Wo ist etwas abgestorben oder nie wirklich zum Leben gekommen? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, schreibt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus, seine Mitarbeiter, alle, die jetzt an irgendwas denken in ihrem Leben, sind in guter Gesellschaft. Der Heilige Geist und die Furcht, sie passen nicht zusammen. Könnte es nicht ein wichtiges Ziel für das neue Jahr sein, solche unerlösten Bereiche in unserem Leben aufzuspüren? Aufzuspüren, nicht um dann in ihnen herumzuwühlen, sondern um sie dem Auferstehungslicht auszusetzen. Könnte das nicht ein wichtiges, ja, ein Ziel sein vor allen anderen Zielen? In der Regel wird dieser Umgang mit diesen Bereichen nicht ohne Hilfe möglich sein. Ich bin sicher, dass es in dieser Gemeinde viele Möglichkeiten gibt, auch die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, Seelsorge zu suchen. Wäre das nicht ein lohnender, verheißungsvoller Schritt, um in das Auferstehungsleben, um in die Verwandlung hineinzukommen, die Gott doch mit unserem Leben vorhat, schon hier, dass uns nicht die Furcht in Knechtschaft hält? Spiel mir das Lied vom Tod? Nein, spiel mir das Lied von der Auferstehung. Spiel mir das Lied vom Leben. Es ist eine Melodie, es ist ein Text, den wir schon jetzt lernen können. Und wenn wir ihn lernen und wenn wir anfangen, ihn mitzusingen, dann werden wir uns anders durch dieses Jahr bewegen, wenn das Osterlied in uns summt. Amen.